ist dann wirklich relativ schnell gegangen. Ich habe ein paar Stunden Zeit gehabt, um mich zu entscheiden. Habe damals gleich auch Fieber bekommen, weil ich so geschockt war. Und habe mich dann für den Schritt entschieden und bin dann gleich einen Tag später nach Hofheim gefahren.
Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
Moin moin zusammen, mein Name ist Kai Trahmann und ich begrüße dich im Phrasenmäher, der heute mal ein bisschen anders klingen wird zum Start. Denn ich erkläre dir jetzt nicht, dass du den Phrasenmäher in deiner Podcast-App natürlich auch abonnieren kannst, sondern wir legen direkt los. Der heutige Stargast, das ist David Alaba vom FC Bayern. Er ist sowas wie ein Seriensieger, er ist deutscher Meister, Pokalsieger und Champions League-Gewinner und er hat etwas, was in der Bundesliga kaum ein anderer besitzt, den typischen Wiener Schmäh. Manche Antworten vom David, die muss man erstmal kurz ein bisschen sacken lassen und kann dann schön drüber schmunzeln. Im ersten Teil des Gesprächs mit ihm geht es um seine sportlichen Ziele und Gedanken, um die Welt beim FC Bayern und die der österreichischen Nationalmannschaft. Und David Alaba beschreibt sehr emotional, wie er sich am Tiefpunkt seiner Karriere gefühlt hat und weshalb er damals sogar krank geworden ist und Fieber bekommen hat. In Teil 2, den gibt es dann nächste Woche, kommt es dann zum Hub-Duell zwischen David und mir. Wir hupen beide sehr, sehr frühzeitig zweimal und müssen dann alles Weitere, was der andere so erzählt, über uns ergehen lassen, weil das jeweilige Hub-Kontingent einfach schon ausgeschöpft ist. Da wird es dann lustig, da geht es dann ein bisschen hoch her, da wird auch viel geflaxt. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Und nun hüpfen wir rein in den ersten Teil Phrasenmäher mit David Alaba. Wir sitzen in München, mir gegenüber sitzt David Alaba. David, wie geht's dir?
Servus, mir geht's ganz gut eigentlich.
Das ist schön. Ist es dein erster Podcast, den du machst?
Wenn ich ehrlich bin, schon, ja.
Wir sitzen in einem Gewerbegebiet in der Agentur deiner Berater. Rund ums herum sind Baustellen, ein bisschen Regen. Es plätschert so romantisch an die Scheibe, so ein bisschen wie beim FC Bayern die Stimmung gerade, ne? So ein bisschen Baustellen,
ja.
Regen.
War schon besseres Wetter bei uns da drüben, ja.
Sehr gut. Wir legen los. Du darfst dich einmal in diesem Podcast so vorstellen, wie wir alle, der Fußballfan, dich kennenlernen sollte.
Was ihr über mich wissen solltet.
Servus, ich bin der David, spiele Fußball und bin ein echter Wiener.
Das hört man. Wir werden auch gleich die erste Frage haben von jemandem aus Wien, der auch Fußball gespielt hat. Kann schon mal vorwegnehmen von Toni Polster, der Mann, der dich sehr gut kennt. Bevor wir damit loslegen, weiche dich mal ein, so ein bisschen in die Geheimnisse des Phrasenmähers. Du hast vor dir stehen eine Hupe. Diese Hupe klingt fürchterlich. Alle Phrasenmäher-Hörer wissen es schon, was jetzt kommt. Die darfst du zweimal benutzen. Und zwar, wenn du keine Lust hast, eine Frage zu beantworten. Ich darf sie auch zweimal benutzen. Und zwar, wenn ich mit deiner Antwort mal ausnahmsweise, was ich mir jetzt kaum vorstellen kann, nicht zufrieden bin. Wenn ich mir denke, na, ob das die Wahrheit war oder es sich zu sehr nach Fußballer-Blabla anhört, dann darf ich die Hupe auch zweimal nutzen. Bevor die Frage von Toni Polster kommt, darfst du uns von Bild einmal ganz gehörig umgrätschen, darfst uns die Meinung geigen in der Rubrik.
Das Bildbashing.
Na, ich habe jetzt kein großes Problem mit euch. Sicherlich habe ich immer schon auch am Kopf greifen müssen.
Wobei?
Bei Artikel. Aber im Großen und Ganzen habe ich kein Problem mit euch.
Welcher Artikel war das? Welcher hat dich besonders gestört?
Kann mich gerade jetzt nicht so erinnern.
Waren schon so viele, ne?
Na, so viele jetzt auch nicht. Aber ich habe mir schon mal den Kopf greifen müssen, ja.
Dann legen wir los. Damit eine vernünftige Frage kommt, stelle nicht ich die, sondern Toni Polster. Eine Stimme, die du kennst und magst.
Hallo David, da ist der Toni Polster. Dass du mich als letzten Fußballer, der Österreichische Sportler des Jahres wurde, abgelöst hast, hat mich sehr gefreut. Liebe, liebe Grüße von mir und ich habe eine Frage an dich. Willst du jetzt selbst David oder David gerufen werden? War das geplant von deinen Eltern oder wie siehst du selbst am liebsten oder wie willst du selbst am liebsten gerufen werden? Das würde mich interessieren. Viele liebe Grüße, Toni Polster und weiterhin viel, viel Erfolg. Ich drücke die Daumen.
Danke, Toni. Ich heiße David. Meine Eltern haben mir den Namen David gegeben. Ich werde zu Hause auch David genannt. Deshalb ist mir das schon ein bisschen lieber, wenn ich dann auch David gerufen werde.
Bei den Fragen, die später noch kommen, sind auch durchaus Leute dabei, die David sagen. Von daher ist es, glaube ich, gut, wenn wir es mal einmal geklärt haben.
Ja, bin es aber schon auch gewohnt.
Der Toni Polster ist Sportler des Jahres geworden im Jahre 1997 als Fußballer, was in Österreich eine Besonderheit ist. Du hast es zweimal geschafft, 2013 und 2014. Bist du besonders stolz, in seine Fußstapfen getreten zu sein? War er mal ein Vorbild für dich?
Ja, ich glaube, in Österreich, bei uns zu Hause ist er wirklich eine Legende, was den Fußball betrifft. Deshalb war das schon eine große Ehre und bin ich sicherlich auch irgendwo stolz darauf, dass ich so eine Legende ablösen habe dürfen.
Wer waren deine weiteren Idole in der Kindheit? Wer waren deine Lieblingsspieler damals?
Meine Idole, Fußballspieler, Patrick Vieira, war sicherlich einer, der mich irgendwo geprägt hat, der mich inspiriert hat. Aber da gab es ein paar.
Wer noch? Darfst du alle nennen?
Thierry Henry, Si Roberto, Zidane, Ronaldinho.
Gibt es heute noch Fußballer, wo du sagst, hey, da kann ich mir was abschauen, das ist für mich ein Stück weit ein Vorbild?
Ich habe sicherlich heute noch Spieler im Auge, wo ich inspiriert werde, wenn ich mir jetzt das Spiel angeschaut habe, von Juventus, an Cristiano Ronaldo, der so eine Show abliefert, dann am nächsten Tag ein Messi, der da auch nochmal eine Show abliefert, das ist schon inspirierend.
Was denkst du dir, wenn du Cristiano Ronaldo siehst, wie er im Alleingang Atletico Madrid abschießt mit 3 Toren, dann hinterher auch noch ein bisschen sehr demonstrativ jubelt?
Was mir da durch den Kopf geht, dann ist schwierig zu sagen. Einfach nur geil, war schon geil mit anzusehen, wie ein Spieler, glaube ich, so viel auf sich nimmt und dann trotzdem noch so standhaft bleiben kann und da wirklich einfach Spiele entscheidet. Und das jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern über Jahre.
Ihr selber habt die Champions League-Saison nicht so erfolgreich beendet, seid rausgeflogen gegen Liverpool. Wie gehst du mit solchen Rückschlägen um? Wie gehst du mit solchen Niederlagen um?
War schon wirklich bitter, weil wir uns wirklich, wirklich sehr viel vorgenommen haben, wollten da einfach weiterkommen. Das war unser Ziel. Haben es am Ende aber auch nicht verdient, wenn man sich die 2 Spiele angeschaut hat, speziell das 2. Spiel irgendwo. Hat es am Ende nicht gereicht und jetzt geht es einem dann schon ein bisschen besser, weil wir noch eine lange Saison vor uns haben und da wollen wir unsere Ziele weiterhin erreichen und trotzdem den Kopf jetzt nicht ins Sand stecken, sondern da jetzt nach dem Rückschlag wieder aufstehen, versuchen weiterzumachen und die nächsten Ziele anzugreifen.
Gibt es in solchen Spielen Momente, wo du denkst, ey, was geht denn hier ab, wo du einfach feststellst, das wird heute nichts mehr?
Ja, wenn die Zeit dann irgendwo davonläuft und dann kriegst du das 3. Tor, dann wird es ja schon nochmal schwierig. Aber wir waren eigentlich bis zum 1-1 ganz gut im Spiel. Auch danach in der 2. Halbzeit haben wir dann in der Offensive, glaube ich, jetzt nicht den Druck hinbekommen, wie wir das uns vorgestellt haben. Deshalb war es dann nicht so einfach.
Was passiert nach solchen Niederlagen, nach Niederlagen grundsätzlich in der Bayern-Kabine? Wie ist da die Stimmung?
Die Stimmung ist jetzt nicht die beste. Da waren wir schon wirklich enttäuscht jetzt nach dem Spiel. Da war es wirklich ruhig jetzt in der Kabine und dann war schon eine bessere Stimmung da.
Wie es halt so ist nach Niederlagen, ne? Ja. Eine blöde Frage von mir.
Keine gute.
Vorm 3-1 für Liverpool, da hat der Mo Salah einen Pass geschlagen mit einem Außenriss, wo man hinterher gesagt hat, das kannst du gar nicht verteidigen. Du standst fast direkt daneben, warst zum Zuschauen verdammt, weil er plötzlich diesen Zauberpass auspackt. Sind das so Momente, wo du dann auch mal denkst auf dem Platz, alter Schwede, wo hast du dieses Ding jetzt her? Wie kannst du diesen Pass spielen? Oder was schießt dir da durch den Kopf in so einer Situation?
Es geht ja alles ganz schnell am Platz. Und der war, glaube ich, so 2-3 Meter vor mir, wenn ich das so in Erinnerung habe. Dann geht es ja wirklich sehr, sehr schnell. Ich glaube, der Kingsley kommt von innen und versucht ihn noch zu blocken, kommt auch ein bisschen spät. Und ja, dann im Nachhinein, wo ich den Ball fliegen habe, sehen, war das ein unglaublicher Pass, den nicht viele spielen können, glaube ich.
Wie gehst du grundsätzlich mit Niederlagen um? Hast du da eine Art und Weise, wie du es für dich verarbeitest? Kommst du nach Hause und sagst dann, hey, jetzt pfeife ich mir nochmal ein paar Serien rein oder jetzt mache ich mir ein Bier auf und gucke aus dem Fenster?
Es gibt ja auch verschiedene Arten von Niederlagen, wie ich jetzt mal sagen, wenn es jetzt eine Niederlage ist in der Bundesliga, wo du aber trotzdem noch Vorsprung hast, oder jetzt wie diese gegen Liverpool, wo du weißt, okay, du hast ein Jahr hart gearbeitet und jetzt ist ein Traum vorbei, den du nicht mehr erreichen kannst. Und deshalb gibt es schon verschiedene Arten von Niederlagen. Die war schon jetzt einmal bitterer als wie manche andere Niederlagen. Und weil du wirklich so viel Arbeit in, glaube ich, ein Jahr steckst und dafür dann nicht belohnt wirst, das ist dann schon ein bisschen schlimmer, wo du auch ein, zwei Tage länger brauchst.
Ist es das Besondere am FC Bayern, dass du eigentlich gar nicht so viele Spiele verlierst, aber die Spiele, wenn du sie dann zum Saisonende hin verlierst, dann tun sie besonders weh, weil dann sind sie auch oftmals damit verbunden, dass du aus dem Wettbewerb rausfliegst?
Ja, ich glaube schon, dass es hier beim FC Bayern ein bisschen anders aussieht als wie bei manchen anderen Vereinen. Deshalb kann man das, glaube ich, so nicht vergleichen, aber das ist vielleicht schon irgendwo der Unterschied. Ja.
Wie holst du dich da raus aus so einem Motivationsloch, was dann vielleicht mal kurz danach auftritt, wo du sagst, ey, super, Saison ist vorbei, ist alles gelaufen und dann steht aber doch wieder ein Spiel an und du musst am Wochenende wieder ran?
Ja, das Gute in unserer Situation jetzt ist, dass wir keine Zeit haben, uns da jetzt verrückt machen zu lassen, weil wir noch Ziele vor uns haben. Wir sind im Pokal noch dabei, wir sind in der Meisterschaft noch dabei.
Wer hält bei euch in solchen Situationen in der Bayern-Kabine die besten Ansprachen? Wer ist da aus der Mannschaft einer, der mal das Wort ergreift und ein bisschen motivieren kann?
Ja, jetzt nach dem Spiel war es schon ein bisschen ruhig in der Kabine. Aber ich weiß, dass wir da wirklich alle zusammen wieder voll angreifen werden. Gestern hat der Trainer noch ein paar Sachen gesagt vom Training. Und wer der Spieler jetzt ist, wir haben schon Spieler in unserem Land, die vorne weggehen. Ob es jetzt ist, verbal, aber auch mit der Präsenz da zu sein. Und da gibt es verschiedene und unterschiedliche Spieler.
Du hast beim FC Bayern schon ein paar sehr gute Trainer erlebt. Ne? Du hast trainiert unter Van Gaal, Heinkes, Guardiola, Ancelotti, Kovac. Wer von dem war für dich so der beste Trainer? Von wem hast du am meisten gelernt bisher?
Ja, ich war schon sehr früh mit dabei bei den Profis und habe das Glück, dass ich wirklich schon ein paar Trainer erleben dürfen. Und ich konnte bei jedem Einzelnen, glaube ich, sehr viel mitnehmen. Weil ich sehr, sehr jung noch war, wo ich zum Beispiel unter Van Gaal war, der mir auf dem Weg begonnen hat, schon viel mitzugeben. Aber ich denke schon, dass Pep Guardiola mich, was Fußballwissen betrifft, nochmal auf einen neuen Level hat bringen können. Ja.
Mal angenommen, du bist eines Tages Bayern-Boss, Vorstandsvorsitzender und darfst einen dieser Trainer zurückholen. Welchen Trainer würdest du sofort zurück an die Säbener Straße holen? Von denen, die du jetzt schon hattest beim FC Bayern.
Puh.
Es ist hier kein Spaziergang, das ist der Phrasenmäher. Da wird, ja, da musst du...
ein bisschen leichter vorstellen.
Da musst du schon arbeiten, ne?
Das ist echt schwierig, gell?
Weil du es bist, kannst du auch zwei zurückholen.
Pep Guardiola und Heinkes.
Weil?
Heinkes ist weiß, wie man erfolgreich ist. Pep natürlich auch. Aber weil Pep einfach Fußball in meinen Augen neu erfunden hat.
In welcher Situation warst du mal richtig, auf gut Deutsch gesagt, scheiße gegenüber einem Trainer? Wo hast du festgestellt, Mensch, hätte ich mich anders verhalten sollen?
Menschlich?
Ja.
Oder als Spieler?
Beides.
Menschlich, glaube ich, habe ich mich immer gut verhalten.
Okay.
Bin ich überzeugt von.
Wir kommen später zu Fragen aus Österreich, von Andi Herzog zum Beispiel, wo wir auch so ein, zwei nette Geheimnisse hören von dir.
Ja?
Ja. Der gibt's dir richtig.
Okay, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nein, Quatsch. Und spielerisch? Gab's mal was, wo du sagst, Mist, da habe ich echt Mist gebaut?
Ja, was heißt Mist gebaut? Ich weiß jetzt zum Beispiel im Nachhinein, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Level war, wie ich mir das eigentlich jetzt im Nachhinein vorgestellt habe. Aber das sind einfach Phasen, die man in einer Karriere hat, die man auch durchleben muss und durchgehen muss.
Wo war das der Fall? In welcher Phase?
Ja, damals zum Beispiel, wo ich jetzt 17 war, da habe ich zwei Fehler gemacht in Frankfurt, relativ früh in meiner Karriere. Ich glaube, nach ein paar Spielen, nach meinem Debüt war das. Und danach bin ich schon in ein Loch gefallen, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, wo ich mir wirklich schwer getan habe, wieder in Form zu finden, wieder auf den Level zu kommen, wie ich da die Spiele davor war. Und dann habe ich schon ein halbes Jahr gebraucht, bis zu einem Jahr, wo ich dann aber dann noch nach Hoffenheim gegangen bin, wo ich dann ausgeliehen war. Wo ich dann aber auch wieder in die Spur gefunden habe.
Das war im März 2010, das Spiel gegen Frankfurt. Du hast dann eine Zeit, wie du selbst sagst, gebraucht, bist dann nach Hoffenheim 2011 im Januar. Was war das damals für ein Gefühl? War das so ein Gefühl von, vielleicht spiele ich nie wieder für den FC Bayern?
Auch, ja. Das war ein Gefühl, da waren viele Gefühle in mir. Das war wirklich nicht einfach für mich damals in jungen Jahren. Ich kann mich noch erinnern, da bin ich jeden Tag ins Training gekommen und habe mir schwer dann echt Pässe zu spielen, die ich normal mit Augen zu hätte spielen können. Das war sicherlich keine einfache Zeit für mich damals. Und der Schritt nach Hoffenheim war für mich immer immens wichtig. Das war sicherlich ein Schritt, der für mich karriereweisend war, wo es wirklich sehr wichtig war.
Ist das im ersten Moment gefühlt so eine Degradierung, so eine Strafe, wenn du plötzlich ausgeliehen wirst, wenn du weißt, okay, eigentlich bin ich Spieler beim FC Bayern, da, wo ich immer hin wollte, einer der besten Clubs der Welt, und jetzt muss ich plötzlich weg, weil ich darf hier nicht mehr spielen, ich bin aktuell nicht gut genug und muss jetzt nach Hoffenheim?
Ja, was ist Strafe? Es war, die Entscheidung, dahin zu gehen, war für mich damals wirklich schwierig, weil ich habe einen Traum gelebt und bin beim FC Bayern, bin oben mit dabei, habe da auch meine Spiele gemacht, und dann kommt ein Anruf und da wird dich gefragt, ob du nach Hoffenheim gehen möchtest, jetzt einmal für 6 Monate, und dich da ausleihen möchtest. Dann geht der durch den Kopf, wenn ich dort jetzt nicht schaffe oder wenn ich dort meine Spiele nicht mache, dann brauche ich gar nicht mehr zurückkommen zum FC Bayern. Und dann, deshalb war das dann schon schwierig, die Entscheidung. Und ich hatte damals nicht viel Zeit. Das war zu Silvester, kann ich mich erinnern.
Wer hat dich da angerufen?
Christian Erlinger.
Damals der Sportdirektor beim FC.
Genau.
Und was denkst du in dem Moment, du willst mich verarschen?
Ja, es war wirklich ganz, ganz lustig. Ich war in Wien. Es war der 31. Dezember, ich war in Wien und war gerade mit meinem besten Freund unterwegs. Wo waren wir da? Ich glaube, wir waren da beim Billa oder beim Merkur und waren einkaufen.
Supermärkte, ne?
Ja, waren Billa, beim Supermarkt, ja, genau.
Kennt man in Deutschland nicht so, den Billa.
Okay, ja.
Aber gut, hat immer was im Angebot.
Wir waren beim Supermarkt, waren einkaufen für einen Abend. Weil ich habe damals eine Party gehabt bei mir zu Hause mit meiner Familie, mit meinen Eltern. Sind meine Freunde dazugekommen, waren halt gerade einkaufen. Hat mich mein Vater angerufen, ja, du musst bitte jetzt schnell wie möglich nach Hause kommen. Bin ich heimgekommen, weil der Christian damals meinen Papa angerufen hat. Und hat er gesagt, ja, er hat gerade einen Anruf bekommen, ob ich nach Hoffenheim gehen möchte, mich da ausleihen möchte, für 6 Monate da Spielpraxis sammeln. Und das war schon für mich, weil ich glaube, 1 oder 2 Tage später hätte ich wieder nach München fahren müssen und wir wären Dubai oder nach Katar geflogen zum Trainingslager. Und da war ich einfach schon drauf eingestellt. Und es ist dann wirklich relativ schnell gegangen. Ich habe ein paar Stunden Zeit gehabt, um mich zu entscheiden. Habe damals gleich auch Fieber bekommen, weil ich so geschockt war. Und habe mich dann für den Schritt entschieden und bin dann gleich 1 Tag später nach Hoffenheim gefahren.
Da ist für dich wahrscheinlich erstmal so eine Welt zusammengebrochen, wo du gedacht hast, nichts mehr FC Bayern, das war's. Und sollst noch Silvester feiern an dem Tag?
Ja, ja, so ähnlich. Na, wie gesagt, das war keine einfache Entscheidung für mich. Ich habe da auch, wie gesagt, nicht viel Zeit gehabt, mich zu entscheiden. Ich habe da wirklich auf mein Bauchgefühl hören müssen. Ich habe da auch ein paar Telefonate geführt. Damals zum Beispiel mit Basti, mit Schweinsteiger, den angerufen, um Rat gefragt. Habe mich dann aber auch mit meiner Familie zusammengesetzt und mich dafür entschieden. Ja, sicherlich war das keine einfache Entscheidung, weil du beim FC Bayern bist und willst dich da einfach durchsetzen, willst da den Durchbruch schaffen beim FC Bayern München. Und wenn du dann da weg musst und dann es dann nicht schaffst, die Überlegungen hast du ja natürlich auch, die Gedanken. Und wenn du es da nicht schaffst, bei Hoffenheim, dann brauchst du ja gar nicht mehr zurückgehen.
Hand aufs Herz, hast du erstmal gegoogelt, wo Hoffenheim ist?
Nein.
Wusstest du sofort?
Ja, sicher.
Clever. Wie war deine Rückkehr denn, als du aus Hoffenheim dann zum FC Bayern zurückgekommen bist? War das dann so ein Gefühl von, hey, jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre und jetzt werdet ihr mich auch nicht mehr los?
Ja, sicher. Ich wollte nach einem halben Jahr, wollte ich ja in Hoffenheim auch bleiben. Habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt, habe da meine Spiele gemacht. Habe mich in dem Jahr, glaube ich, enorm weiterentwickelt. Als Person, aber auch als Spieler. Und wollte auch eigentlich bleiben. Da hat der Heinkes aber gesagt, nein, du kommst zurück. Ich glaube, der ist damals auch zu dem Zeitpunkt dann wieder Trainer geworden beim FC Bayern München. Und hat gesagt, nein, du kommst wieder zurück. Dann bin ich zurückgekommen. Natürlich als ein anderer Spieler mit einer Brust, die, glaube ich, auch anders ausgeschaut hat. Deshalb bin ich dann auch wieder zurückgekommen. Und dann ging es auch relativ schnell wieder.
Bist du ein Profi, der leicht zu führen ist von einem Trainer?
Ja, ich glaube schon, weil ich ein Spieler bin, der auf mehreren Positionen spielen kann. Speziell auch damals mehrere Positionen gespielt habe, wo ich dann auch zurückgekommen bin. Ich habe bei Hoffenheim im Mittelfeld gespielt und bin zurückgekommen. Habe beim Heinkes mehrere Positionen gespielt. Es war auf der 10, rechts vorne, hatte ich auch mehrere Einsätze, links vorne und dann auch links hinten. Und deshalb glaube ich schon, dass ich ein Spieler bin, der seinen Trainer schon ein bisschen einfacher machen kann.
Ich muss mal einmal für alle Zuhörer erwähnen, wir nehmen diesen Podcast nicht unter der Dusche auf. Das, was da so an die Scheibe prasselt, ist der Regen.
Da hinter mir regnet es ein bisschen, ja.
So schaut's aus. Du hast zuletzt mehrfach angesprochen in Interviews, dass du zum Führungsspieler reifen möchtest, dass du den nächsten Schritt machen möchtest in deiner Entwicklung. Was machst du konkret dafür? Wie verhältst du dich da plötzlich jetzt anders als vorher? Oder?
Ich versuche in erster Linie, glaube ich, mit meinem Spiel auf dem Platz mehr Verantwortung zu übernehmen. Versuche für jüngere Spieler mehr da zu sein, denen meine Erfahrung mitzugeben, denen Rat zu geben und die auch irgendwo zu führen. Ich bin jetzt auch ein bisschen schon dabei, bin jetzt 10 Jahre beim FC Bayern München. Durfte auch schon viel Erfahrung sammeln und möchte in erster Linie schon mit meinem Spiel der Mannschaft helfen und auch mit meinem Spiel am Platz meine Verantwortung übernehmen.
Wäre es für dich einfacher, für deine Führungsansprüche, um diese zu unterstreichen, wenn du im zentralen Mittelfeld spielen würdest?
Ah, ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt eine Rolle spielt. Ich glaube, Philipp Lahm hat es auf der anderen Seite auch ganz gut gemacht.
Hat es ganz gut gezeigt, ne? Kann linker Verteidiger spielen, rechter Verteidiger spielen.
Ja.
Zentrales Mittelfeld geht alles in der heutigen Zeit.
Mhm.
Was ist denn deine Lieblingsposition?
Im Mittelfeld.
Sprichst du da mit dem Trainer auch mal drüber und sagst, Trainer, linke Seite, kenne ich jetzt. Komplett in der Allianz Arena, habe ich alles gesehen auf dieser Welt. Es wird Zeit, dass ich umziehe.
Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass ich gerne im Mittelfeld spiele. Der Trainer hat mich da auch schon mal gefragt und ich habe ihm gesagt, ja, dass ich da gern spiele. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich das auf der linken Seite, glaube ich, nicht so schlecht mache und dass das auch gut funktioniert.
Und wenn er dich fragt und du eine Antwort gibst und nichts passiert, was ist es dann für dich? Sagst du, okay, ich habe es verstanden, es gibt für mich aktuell keine Chance, oder?
Ja, ich kann das schon, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und wenn man sich den Kader jetzt ansieht auf der linken Seite, haben wir da jetzt auch nicht so viel Bedarf, glaube ich. Aber ich weiß ja auch, dass es gut funktioniert mit mir links hinten und auch mit Frank vor mir oder jetzt mit Kingsley, dass wir da über die linke Seite schon gut Dampf machen können.
Wäre so eine Positionsfrage für dich irgendwann auch mal der Grund, wo du sagst, okay, wenn ich beim FC Bayern nicht im zentralen Mittelfeld spielen darf, dann muss ich halt woanders hin, dann muss ich es woanders probieren?
Im Moment mache ich mir darüber keine Gedanken, wenn ich ehrlich bin.
Du hast ja auch noch einen Vertrag, der eine Zeit läuft, ne?
Mhm, geht nur ein bisschen.
Was ist für dich konkret dieser Wunsch, Führungsspieler zu sein? Was macht ein Führungsspieler aus deiner Sicht konkret aus?
Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt in der Kabine da herumschreit oder so. Bin ich nicht. Aber wie ich vorhin, glaube ich, erwähnt habe, ich möchte mit meinem Spiel am Platz einfach Verantwortung übernehmen. Speziell jetzt, ich glaube, mit 26 bin ich in einem Alter, der einfach das Bindeglied ist zwischen jung und alt, dass ich da einfach dazwischen stehe und dann versuche, jüngeren Spielern zu helfen, wie ich vorhin gesagt habe. Deshalb bin ich jetzt kein Spieler, der jetzt in der Kabine steht, aufsteht und da herumblärt.
Wer war für dich ein guter Führungsspieler beim FC Bayern, den du schon erlebt hast, in jüngeren Jahren vielleicht? Also du hast ja schon einige Spielertypen mitgenommen.
Gibt verschiedene. Philipp Lahm, Marc van Bommel, Schweinsteiger, Neuer, jetzt Frank Ribéry und Robben, die, glaube ich, mit ihrer Spielweise Verantwortung übernommen haben. Ja, das sind so die mir jetzt so einfallen.
Was ist für dich so der Antrieb im Profi-Dasein? Was motiviert dich? Was sind deine Ziele? Ist es irgendwie die Jagd auf Titel, die Jagd nach Trophäen? Ist es der Erfolg? Ist es einfach den Gegner platt zu walzen? Zu zeigen, wir sind der FC Bayern?
Ich glaube, am Ende der Saison einfach ganz oben zu stehen. Das treibt mich vielleicht irgendwo an, diese Trophäen zu sammeln, glaube ich, irgendwo. Am Anfang des Jahres, wenn du in die Vorbereitung gehst, weißt du, okay, du hast jetzt ein Jahr Arbeit und du möchtest dich damit belohnen, einfach am Ende des Jahres ganz oben zu stehen.
Hast du zu Hause so eine Art Trophäenzimmer?
In Wien, ja, bei meinen Eltern zu Hause.
Das ist das große Alaba-Archiv, das Museum.
Ja.
Was ist da?
Hängen da Trikots?
Ja,
mit Pokalen.
So Nachbildung von Meisterschale und DFB-Pokal und Champions-League-Pokal? Oder?
Auch.
Und das, was du sonst so früher in deiner Jugend erreicht hast. Sammelst du Trikots?
Meine oder allgemein?
Allgemein.
Ja, schon. Und also ich habe schon ein paar Trikots zu Hause.
Bewahrst die dann?
Mit denen ich getauscht habe. Ich habe aber auch Trikots jetzt von Philipp, von Schweini.
Was machst du denn mit dem Philipp Lahm-Trikot zu Hause? Stellst du bei eBay rein, oder?
Nee, ich habe die mit Widmung.
Weil du ihn so bewundert hast als Kapitän und sagst, das ist ein wichtiger Mann in meiner Karriere und da
ja,
freue ich mich drüber.
Ja, ich durfte jetzt, glaube ich, schon eine Zeit lang mit ihm zusammenspielen. Und er ist sicherlich ein Spieler, der den FC Bayern irgendwo geprägt hat, der viel erreicht hat, glaube ich, in seiner Karriere und sicherlich ein Vorbild für viele junge Spieler war.
Was ist das Trikot, auf das du so besonders stolz bist, wo du sagst, ey, geil, dass ich das zu Hause habe, das kann ich eines Tages mal meinen Kindern oder Enkelkindern erzählen?
Meins?
Dein eigenes?
Mhm.
Welches? Bayern oder
beides.
Nationalmannschaft?
Bayern und Nationalmannschaft.
Hast du da ein besonderes, wo du sagst, das ist das Spiel, das ist das Trikot momentan, da, das habe ich in dem und dem Spiel getragen, deshalb bewahre ich mir das besonders auf, oder ist es einfach das Trikot Alaba an sich?
In erster Linie glaube ich schon das Trikot Alaba an sich, aber natürlich das Trikot zum Beispiel im Champions League Finale ist schon sicherlich ein Trikot, wo viel Geschichte hintersteckt, glaube ich, und viele Emotionen, viele schöne Momente.
Jetzt bist du schon sehr lange in der Bundesliga. Ist das irgendwo mal der Punkt für dich, wo du sagst, hey, eigentlich hätte ich auch Bock, mal eine neue Liga kennenzulernen. Immer nur Bundesliga ist auch ein bisschen langweilig. Also in einem anderen Land könntest du auch neue Trikots sammeln.
Steht ja trotzdem Alaba drauf.
Ja gut, wenn du nur deine eigenen sammelst, dann steht ja immer nur Alaba drauf. Das ist schon klar.
Ich kann es mir vorstellen, mal was anderes zu sehen. Sicherlich. Aber ich fühle mich hier jetzt auch wirklich super wohl bei Bayern. Es ist auch immer jedes Jahr immer neue Herausforderungen, weil man sich da einfach neue Ziele setzt, Jahr für Jahr. Und der Druck ist ja auch immer da beim FC Bayern München, gewinnen zu wollen. Deshalb in erster Linie fühle ich mich schon wirklich wohl hier in München. Aber kann mir sicherlich auch einmal vorstellen, was anderes zu sehen.
Was würde dich reizen? Welche Liga?
Spanien, England.
Welches von beiden mehr?
Schwierig.
In Spanien wären es wahrscheinlich dann die beiden großen Clubs, ne? Real oder Barcelona.
Ja.
Und in England?
Auch die großen Clubs.
Früher warst du Arsenal-Fan, ne?
Ich war früher Arsenal-Fan.
Ja. Heute auch noch? Oder sagst du, komm, die sind jetzt gerade ein bisschen, die werden nicht unter meinen Top 3?
Ja, heute sicherlich, das nimmst du schon irgendwo mit. Wenn du als Kind Arsenal-Fan bist, nimmst du das, glaube ich, schon dein Leben lang mit irgendwo.
Ein guter Bekannter von dir, Andreas Herzog, für mich persönlich der beste Fußballer aller Zeiten, kann ich ganz offen und ehrlich sagen, stellt dir jetzt eine Frage.
Hallo David, da ist der Andi Herzog, dein ehemaliger U21-Nationaltrainer. Ich hoffe, es geht dir gut und meine Frage an dich ist, was kommt für dich nach Bayern? Also entweder Rapid Wien, eine Mannschaft in Israel oder vielleicht Los Angeles Galaxy. Sag mir, was ich für dich checken soll. Alles ist möglich, außer Grönland. Liebe Grüße, dein Trainer. Ciao. Dein Ex-Trainer oder der Andi. Ciao, was immer du willst.
Er findet kein Ende, ne?
Danke, Trainer.
Er findet kein Ende. Am Ende.
Danke, Trainer. Was nach Bayern kommt, oder wie?
Ja. Das ist ja sein Verein. Er würde dich bei Rapid Wien unterbringen wollen.
Er ist sehr lieb von ihm, aber danke. Muss ich passen.
Hast du nicht so das Rieseninteresse, ne?
Nee, nicht wirklich.
Die anderen Vereine?
LA Galaxy, haben wir schon mal drüber geredet. Ich bin ja echt regelmäßig in Kontakt mit ihm. Aber das ist noch in der Zukunft. Das ist ein bisschen, habe ich ja noch zum Fußballspielen, Gott sei Dank.
Andi Herzog war früher, so habe ich ihn kennengelernt, bei Werder Bremen. Wäre auch noch mal ein Verein für dich, so zum Ende deiner Karriere.
Kann Werder Bremen?
Ja, kann ich dir nur empfehlen. Toller Club. Okay. Spielst du da gerne? In Auswärtsspielen?
Ja, schon. Ist eine geile Atmosphäre, da ein geiles Stadion.
Wie sieht es beim Thema Ziele, welches wir eben gerade schon mal hatten, aus mit der österreichischen Nationalmannschaft? Was sind da deine Ziele im Nationalteam? Ist ja für dich ein bisschen schwierig, auf der einen Seite beim FC Bayern zu spielen, immer den großen Titeln hinterher zu jagen und dann mit der Nationalmannschaft Österreichs zu spielen und dann vielleicht so nicht immer der ganz große Favorit zu sein bei den großen Turnieren.
Ja, wir müssen da schon realistisch sein, glaube ich. Ja. Unsere Ziele sind jetzt natürlich bei der EM-Quali, die erfolgreich zu absolvieren, dass wir dann zur Europameisterschaft kommen.
Träumst du da mal von so einem Überraschungs-Coup, wie Griechenland das 2004 geschafft hat oder Portugal auch 2016, irgendwann mal sagen zu können, hey, jetzt habe ich es gemacht wie Cristiano Ronaldo und bin mit meiner Nationalmannschaft Europameister geworden?
Ob ich davon träume? Ja.
Realistisch auch?
Schwierig.
Weil?
Viele andere Mannschaften höhere Qualitäten haben. Aber wir trotzdem davon träumen dürfen, denke ich. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben individuelle Spieler, die, glaube ich, in ihren Mannschaften, in ihren Vereinen eine gewisse Rolle spielen. Und wir auch schon gezeigt haben, dass wir eine gute Mannschaft sind und auch haben. Aber sicherlich gibt es Mannschaften, die klar über uns stehen.
Wenn du 3 Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft mit in die österreichische nehmen dürftest, wen würdest du da auswählen?
Ja, jetzt würde ich sagen, Müller, Boateng und Hummels.
Wir haben jetzt
die würden wir gleich rüber, gleich zu uns holen. Ich glaube, Sané wäre einer, der uns sicherlich weiterhelfen könnte. Noch Neuer.
Fangen wir an. Also Müller ist ja eh frei, darf zwar nicht mehr spielen für Österreich, aber hat zumindest jetzt Zeit. Bei Manuel Neuer könnte es auch irgendwann der Fall sein. Und Sané war nicht mal mit bei der WM 2018. Vielleicht können wir da was bewegen bei Jogi Löw. Wir können mal anfragen. Hermann Gerland, der legendäre Co-Trainer vom FC Bayern, der hat mal gesagt zu dir, dass du für Deutschland spielen sollst. Du wolltest das dann doch nicht. Was waren so deine Gründe? Hast du gesagt, so komm her, Hermann, ich bin, falls du es vergessen hast, Österreicher und wir haben eine eigene Nationalmannschaft?
Genau so war es, ja.
Hat er dich mal ernsthaft darauf angesprochen oder war es eher so ein Flachs von ihm?
Na, hat er.
Was hat er dir gesagt?
Dass ich für Deutschland spielen soll.
Weil? Du dann mehr...
Ja, dass ich da mehr erreichen kann, dass man mehr Titel holen kann.
Wie lange hat das Gespräch gedauert?
Immer wieder. Das hat er immer wieder reingeschoben in die Gespräche. Aber ja, für mich war das klar, dass ich für Österreich spielen möchte. Ich bin in Wien geboren, da aufgewachsen. Habe einen österreichischen Reisepass. Deshalb.
Was ist für dich typisch deutsch und was ist für dich typisch österreichisch? Gibt es so Tugenden bei Deutschen, wo du sagst, boah, Leute, das ist typisch deutsch, kann ich nichts mit anfangen? Oder vielleicht auch schöne Dinge, wo du sagst, so, hey, das ist bei uns anders, da sind wir in Österreich lockerer?
Ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir in Österreich ein bisschen lockerer sind als wir in Deutschland. Die Mentalität ist schon nochmal eine andere hier in Deutschland. Aber ich bin hier in München, das ist jetzt nicht so weit weg von Österreich. Und hier in Bayern ist schon ein bisschen... Ähnlichkeit.
Warum sind wir Deutschen mal oft so trocken und ernst?
Das weiß ich nicht, das musst du mal sagen.
Du, ich weiß es auch nicht. Vielleicht bin ich da auch nicht der typische Deutsche, kann ich dir nicht sagen. Ist dir das aufgefallen damals, als du hergekommen bist aus Wien ins Bayern Jugendinternat damals? Dass es alles ein bisschen straffer und alles ein bisschen disziplinierter war?
Ist mir schon aufgefallen, ja. Aber es hat mich, glaube ich, irgendwo auch geprägt, die deutsche Mentalität.
Wie war das für dich, damals früh herzukommen, die Heimat früh zu verlassen und dann auch noch sehr, sehr früh mit 17 Jahren sowohl für den FC Bayern als auch für den ÖFB zu spielen, für den österreichischen Fußballbund?
Wie das für mich damals war, früh wegzugehen von zu Hause an. Nicht einfach. In den ersten 1-2 Jahren hier in München habe ich mir schon ein bisschen schwer getan. Bin ja im Jugendhaus gewesen und habe da sicherlich mit Heimweh kämpfen zu müssen. Bin da wirklich sehr oft im Zug nach Wien gefahren, nach Hause, regelmäßig in Wien, damals in den ersten 1-2 Jahren. Aber habe dann auch wirklich schnell Freunde hier gefunden und auch schnell eingelebt.
Sind das Jungs Freunde gewesen, zu denen du heute noch Kontakt hast, noch viel Kontakt hast?
Also zu denen die du damals, ja, sind meine besten Freunde, auch heute noch.
Die du in München kennengelernt hast?
Ach so, die oder, in München. Ja. Ob ich zu denen noch Kontakt habe heute?
Und zu deinen Jungs aus Österreich, das sind immer noch nach wie vor, ist es deine Clique, deine Gang.
Mhm.
Was fresst ihr so aus, wenn ihr zusammen in Wien unterwegs seid?
Was wir machen?
Ja, also abgesehen vom Einkaufen beim Billa, ist klar, für Silvester.
Ja, heute ist schon ein bisschen anders als wie früher. Heute sind wir ein bisschen ruhiger geworden als vor 10 Jahren. Heute chillen wir mehr zu Hause, gehen Abendessen.
Die ruhige Kugel.
Ja.
Du warst eigentlich so der letzte Nachwuchsspieler des FC Bayern, der es in die Stammelf geschafft hat, in den Profikader.
Mhm.
Warum ist da nach dir nichts nachgekommen? Was fehlt der Jugend heute, um sich durchzusetzen im Profi-Team?
Oh, schwierig, gell? Aber ich glaube schon, dass man und in den letzten Jahren, glaube ich, sehen konnte, dass viele junge Spieler sehr, sehr schnell zufrieden waren, glaube ich, mit dem, was sie dann noch erreicht haben. Dass sie, glaube ich, sehr schnell zufrieden waren mit, dass sie bei uns oben mittrainieren durften. Dass sie, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt auch schon einen guten Vertrag hatten, vielleicht irgendwo gutes Geld verdient haben. Und, also das ist meine Meinung, dass ich das dann auch, glaube ich, auch schnell sehen konnte, dass sie sehr schnell zufrieden mit sich waren.
Sind das dann so Beobachtungen, die du im Training machst oder in der Kabine machst, wo du feststellst, so wow, dem scheint es ganz schön gut zu gehen und der weiß eigentlich gar nicht, was da noch alles kommt und was dazugehört?
Ja, das ist, glaube ich, auf den Punkt gebracht, dass sie gar nicht sehen, was sie erreichen können. Die ich selbst gemacht habe, die Erfahrung, wie den Weg, den ich gehen musste, aber auch den, wo ich bei anderen Spielern gesehen habe, bei Müller, Bartstuber, die immer mehr wollten, die nie zufrieden waren. Das war dann in den letzten Jahren, glaube ich, schon die Beobachtung von meiner Seite, die ich gemacht habe, dass sie schnell zufrieden waren mit dem, was sie haben.
Wie lange hat es denn für dich damals gedauert, so in der Bayern-Kabine akzeptiert zu werden als junger Spieler? Ging es relativ schnell?
Ich habe mit 17 mein Debüt gemacht. Bin mit 16 damals nach München gekommen und habe mit 17 dann schon mein Debüt machen dürfen. Hatte, glaube ich, aber auch einen sehr, sehr guten Draht. Ich glaube, ich war ein Spieler, der einfach immer lernen wollte, immer mehr mich weiterentwickeln wollte, der auch auf Spieler zugegangen ist und von diesen Spielern, von diesen großen Spielern wirklich einfach viel mitnehmen wollte. Und das hat dann den Spielern auch irgendwo oder den größeren Spielern auch irgendwo gefallen und deshalb wurde ich da, glaube ich, dann auch relativ schnell akzeptiert.
Gab es Spieler, die es dir besonders schwer gemacht haben damals? Heute können wir ja drüber reden, die Zeit ist ja vorbei.
Bei Bayern, ne.
Ja?
Muss ich ehrlich sagen.
Oli Kahn war ja schon weg, ne?
Mhm.
Ich glaube, der war einer, der hat es den jungen Spielern sehr schwer gemacht.
Ja. Na, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte wirklich Spieler um mich herum, die mich gefordert haben, die mir versucht haben zu helfen und auf diesem Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, wirklich immer Tipps zu geben, wofür ich heute wirklich sehr dankbar bin. Aber ich glaube, ich habe es den anderen Spielern jetzt nicht schwer gemacht, weil ich, wie ich gesagt habe, ein Spieler war, der immer lernen wollte.
Von wem hast du am meisten gelernt?
Schwierig zu sagen, von wem ich am meisten gelernt habe. Ich glaube, ich habe viel aufsagen können und von vielen Spielern habe ich versucht, das Richtige aufzusagen. Von Schweinsteiger, Frank Ribéry, Robben. Das sind so Sachen, bei Robben zum Beispiel, habe ich jetzt lernen dürfen.
Wie man mit links schießt?
Na, das ja nicht, glaube ich. Aber wie man, glaube ich, neben am Platz sich verhält einfach. Wie viel Arbeit man da reinsteckt, das habe ich von ihm gelernt. Von Frank, glaube ich, die mentale Stärke, da habe ich einfach mitnehmen können. Von Basti einfach seine Präsenz, glaube ich, am Platz, aber auch neben am Platz, wie er für junge Spieler da war, wie er für mich da war, wie man seinen Körper pflegt nach einem Training und. Ich glaube, das sind so Sachen, wo ich von jedem einfach vieles mitnehmen konnte.
Körperpflegen heißt dann in erster Linie behandelt werden durch Physiotherapeuten. So, ja. Ja, in der heutigen Zeit, du weißt, wie es ist, kommt der Friseur ins Teamhotel plötzlich. Ist er da?
Ja, so meine ich das nicht. Einfach Behandlung nach dem Training, Behandlung vor dem Training, solche Sachen. Ja.
Was macht Arjen Robben so besonders? Du hattest es eben angesprochen, dass du von ihm viel gelernt hast.
Ja, wenn ich das jetzt über Jahre mir das angeschaut habe, einfach wie er arbeitet, neben dem Platz noch, vor dem Training, wie er da im Kraftraum ist, nach dem Training, dann auf der Liege liegt, aber davor noch im Kraftraum ist. Und da ist schon beeindruckend, wie viel Arbeit er da reinsteckt.
Wie ist das für euch als Bayern-Spieler, als Bayern-Mannschaft? Hättet ihr in der Bundesliga gerne eine bessere Konkurrenz? Eine stärkere Konkurrenz? Weil aktuell ist es so.
Ja, das schaut immer so einfach aus, gell?
Ja,
aber total. Ist es nicht, um ehrlich zu sein. Da fährst du nach Augsburg und spielst 3-2. Ist ein Beispiel jetzt. Die Konkurrenz ist da.
Hättest du denn gerne mehr Mannschaften, die euch wirklich, früher hätte man gesagt, Paroli bieten, die gegen euch anstinken können, die das Zeug haben, euch mal in die Knie zu zwingen? Oder sagst du, nee, das ist schon ganz gut so?
Ich glaube, dass wir das schon haben. Egal, wenn wir jetzt als Bayern München jetzt wohin fahren, dann haben wir es nie einfach. Das Problem, glaube ich, bei den anderen liegt nur dann, wenn es gegen andere Mannschaften wieder spielen, dass sie dann keine konstante Spielweise auf den Platz bringen, glaube ich, jetzt über eine ganze Saison hinweg. Aber wir haben es nie einfach.
Wo fährst du besonders gerne hin? In welchem Stadion spielst du besonders gerne in der Bundesliga?
In der Allianz Arena.
Ja, als Auswärtsspiel meine ich jetzt.
In Dortmund?
Ja, weil es so groß ist.
Nein, weil es
so laut ist.
Weil es immer geile Spiele sind gegen die.
Was ist das Besondere dann?
Ja, die Atmosphäre, auch das Niveau vom Spiel her. Das ist schon ein Niveau, wo es um Kleinigkeiten geht, denke ich jetzt, über 90 Minuten lang. Dazu kommt ja sicherlich auch die Fans.
Gibt es ein Stadion, wo du gar nicht gerne hinfährst, wo du sagst, boah, da ist es so leise oder da sind die Kabinen so klein,
nee.
Da ist der Weg so schlecht. Früher waren es immer so Stadien wie Wolfsburg, das war noch vor deiner Bundesliga-Zeit, die hat ein ganz altes Stadion, oder Cottbus war auch immer so ein Stadion, wo es immer so ein bisschen gezogen und gepfiffen hat. Gab es viele Spieler, die gesagt haben, so, boah, spiele ich nicht gerne, gibt's nicht für dich.
Ja.
Wen siehst du als größten Konkurrenten dauerhaft an? Ist es wirklich nur Dortmund oder könnte da in Leipzig zum Beispiel auch noch was heranwachsen, was euch mal eines Tages vor große Probleme bereitet?
Ein Kandidat oder ein Fan, der in nächster Zeit kommen wird, bin ich überzeugt von. Jetzt auch mit dem Trainer, den sie holen, kann da sicherlich was entstehen.
Das ist ein guter Typ, der Nagelsmann, ne?
Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht wirklich, aber ich glaube schon, dass er menschlich ein guter Typ ist, aber auch was seine Fähigkeit als Trainer, glaube ich, dass er da schon, glaube ich, ein guter Trainer ist.
Er war auch schon hier im Phrasenmäher zu Gast. Er war der erste Phrasenmäher-Gast, hat sich ebenfalls sehr, sehr gut verkauft. Kann ich nicht anders sagen.
Ne, ich habe schon viel gehört.
Kommt schon fast an dich hier heran im Phrasenmäher. Wer ist denn der angenehmste Gegenspieler in der Bundesliga? Wo sagst du, gegen den spiele ich besonders gerne?
Der angenehmste?
Ja. Gleich kommt natürlich die Frage nach dem unangenehmsten. Du kannst jetzt auch dir aussuchen, welche du zuerst beantwortest. Oder ist es dir egal, wer da auf der anderen Seite in welchem Trikot auch immer steht und versucht, an dir vorbeizulaufen?
Ja.
Macht dir nichts aus?
Nö.
Beschäftigst du dich vorher intensiv mit deinem Gegenspieler? Oder sagst du, komm, irgendwann Samstag 15:30 steht da wieder einer?
Nee, also wir
stellt sich erstmal vor, sagst, hallo, ich bin der David.
Nee.
Wer bist du?
Ich beschäftige mich schon mit dem Gegenspieler. Wir haben ja auch Analysen bei uns.
Gibt es einen, wo du sagst, auch international, Mensch, gegen den habe ich gespielt und das war echt ein Brett. Der war richtig schwer zu spielen.
Ja, jetzt Mo Salah war sicherlich ein Gegenspieler, wo ich alles reinhauen müssen.
Macht dir dann wahrscheinlich mehr Spaß, als wenn du freien Lauf hast und alles machen kannst? Oder was ist dir lieber?
Ich möchte schon immer gegen die Besten spielen.
Was sind so die schrägsten Erlebnisse, die du mitgemacht hast auf Reisen? Ihr erlebt ja viel, müsst oft weit reisen, habt auch Trainingslager in der ganzen Welt. Es wird viel gelacht, man sieht viele Fotos von dir und Franck Ribéry aus Flugzeugen, in denen er schläft.
Ja.
Schläft er so viel?
Durchgehend.
Ja? Schon ein Wunder, dass er dann immer 90 Minuten wach ist, ne?
Ja.
Das ist das Alter.
Glaubst du?
Ja.
Es kommt zu meinem Alter.
Ja,
ich habe gedacht, wenn man umso älter man wird, umso weniger Schlaf braucht man.
Nee, ich glaube, das setzt dann wieder ganz spät ein.
Ach so, okay.
Denn wenn du nachts aufwachst und auf Toilette musst und so.
In der Phase,
ja. Okay. Ja, ich glaube, da ist er noch nicht ganz.
Okay.
Oder hat er mal drüber geklagt, dass er nachts immer aufsteht, auf Toilette muss,
nee,
Probleme mit der Blase gehört. Hat oder so. Guck mal, du bist jetzt 26, ich bin 38. Ich kann sagen, dass irgendwann geht's bergab.
Okay.
Körperlich, geistig. Du merkst es jetzt ja auch gerade, ne? Wie ich hier sitze, vor mich rumstammel, versuche irgendwelche Fragen zu stellen. Das ist schon.
Hätte ich nicht geglaubt, dass du jetzt 38 bist.
Kurz vor Endphase. Mit wem verbringst du im Bayern-Team am meisten Zeit? Ist es Franck?
Franck gehört sicherlich zu den Spielern, wo ich viel Zeit mit verbringe.
Wie würdest du deine Beziehung zu ihm beschreiben, wenn du ein Wort zur Verfügung hättest?
Brüder?
Ja?
Mhm.
Brüder im Geiste dann. Also Verbundenheit.
Ja.
Oder siehst du ihn auch wirklich als familiären Bruder, dass du sagst, komm, ich habe eine Schwester und ich habe einen Bruder, den kannte ich lange Zeit nicht, aber jetzt ist er da und jetzt gehört er eigentlich so zur Familie, genau wie meine Schwester.
Ja, wir sind schon wirklich sehr eng und spielen jetzt schon 10 Jahre, glaube ich, zusammen. Und haben schon wirklich sehr, sehr viele Momente miteinander erleben dürfen. Deshalb ist er schon mein Bruder, ja.
Ist er denn auch einer, der mal zu dir nach Hause nach Wien fährt oder wo du sagst, wenn deine Familie da ist hier in München, dann ist er komplett mit in die Familie integriert?
Ah, die kennen sich natürlich, aber auch schon bei mir in Wien war er auch schon. Ich war auch schon in Frankreich mit ihm unterwegs. Aber wir sehen uns jetzt schon auch jeden Tag in der Kabine. Wenn wir jetzt heimfahren, fahre ich schon zu mir und er auch zu sich.
Als er damals sein goldenes Steak gepostet hat, was hast du da gedacht als Social-Media-affiner Fußballspieler? In der Sekunde hast du dir gedacht, wow, das könnte Ärger geben? Oder hast du dir gedacht, was soll's? Das Essen, jeder
fotografiert. Ja, ich wusste, was das jetzt für ein Steak ist, was postet das.
Und dann irgendwann ging es ein bisschen hoch her. Hast du ihn da mal so zur Seite genommen und gesagt, übertreib's nicht? Oder?
Womit?
Er hat ja dann ja irgendwann angefangen, so ein bisschen zu beschimpfen, seine Kritiker zu attackieren. War das für dich so ein Punkt, wo du gesagt hast, ist in Ordnung, weil wenn er Kritik einstecken muss, dann kann er auch austeilen? Völlig normal, das Normalste auf der Welt? Oder habt ihr mal drüber gesprochen und du sagst, ey, mach's vielleicht eine Nummer leiser, eine Nummer lieber?
Hätte vielleicht sicherlich irgendwo ein bisschen anders machen können, aber er hat, glaube ich, ganz offen und ehrlich seine Meinung dazu.
Sehr offen, ne?
Seine Meinung da gesagt. Er hätte sicherlich vielleicht irgendwo ein bisschen anders machen können, ja.
Unterhaltet ihr euch über solche Geschichten dann? Also auch grundsätzlich, jetzt nicht nur über diesen Vorfall, sondern grundsätzlich über, hey, wie gehe ich damit um? Dieses passiert, das ist passiert. Was meinst du dazu? Also, dass ihr euch so richtig austauscht über diese ernsten Themen?
Auch, ja.
Und seid da meistens auf einer Wellenlänge, nehme ich an.
Ja, meistens sind wir einer Meinung. Sicherlich auch sind wir anderer Meinung. Die besprechen wir dann auch. Aber ja, schon eine Person in der Mannschaft, wo wir uns wirklich austauschen jetzt auch, wenn es nicht um Fußball geht.
David, was nervt dich im Profifußball am meisten? Ist es so, dass ständige beobachtet werden, dass ständige im Fokus stehen?
Meine Nerven tut mir jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so nachdenke, jetzt nicht unbedingt etwas.
Oder ist es vielleicht der Videoschiri, der neu ist?
Nerven? Nein.
Wie fühlt man sich als Spieler, wenn der Schiedsrichter das Spiel unterbricht und plötzlich dauert es 2 Minuten, 3 Minuten, vielleicht sogar noch länger, bis eine Entscheidung nochmal angeschaut wurde und das Spiel fortgesetzt werden
kann? Ja, mittlerweile, glaube ich, hat man sich schon daran gewöhnt. Nerven tut es halt dann, glaube ich, im Nachhinein, wenn es dann Entscheidungen gibt, die hätten vielleicht irgendwo ein bisschen anders ausschauen hätten müssen. Aber man hat sich schon daran gewöhnt, glaube ich, jetzt am Platz auch.
Wenn du die freie Wahl hättest, mit oder ohne Videoschiri, wie würdest du dich entscheiden? Wenn du für die Fußballwelt entscheiden dürftest, würdest du ihn behalten oder würdest du ihn wieder abschaffen?
Ja, in manchen Situationen, glaube ich, hilft er wieder, schützt sich das schon irgendwo. Und deshalb, glaube ich, passt das schon so. Aber war jetzt auch, glaube ich, in der Vergangenheit öfters ein bisschen unglücklich, der Videoschiedsrichter. Aber wenn man es dann, glaube ich, dahin bringt, dass der Videoschiedsrichter dann schon so entscheidet, wie es dann ist, dann, glaube ich, kann man das schon so weiterfahren.
Hast du als Spieler Lust auf neue Wettbewerbe wie beispielsweise die Nations League? Ist das was für dich? Sagst du, cool, neuer Wettbewerb, kann ich was Neues erreichen? Oder sagst
ich finde das Positive daran, dass man da nicht mehr diese Spiele hat, wo es dann in Anführungszeichen eigentlich um nichts geht, sondern dass du dann jetzt keine Freundschaftsspiele mehr hast, sondern schon dann einen Wettbewerb hast, wo es um was geht.
Deshalb. Haben dich Freundschaftsspiele genervt in der Form oder gelangweilt, sagen wir es mal so? War es für dich anstrengend, dann irgendwie mal nach, ich weiß es nicht, Aserbaidschan zu fliegen für ein Freundschaftsspiel?
In erster Linie schon immer eine Ehre, für sein Land spielen zu dürfen. Deshalb ist es dann schon sicherlich ein Freundschaftsspiel gewesen, aber trotzdem besondere Spiele. Aber die Atmosphäre jetzt ist schon nochmal eine andere in einem Freundschaftsspiel, als wie wenn es um was geht. Und deshalb bin ich schon ein Fan davon, wenn es dann schon Pflichtspiele sind.
Wir haben zum Abschluss von Folge 1 des Phrasenmähers mit dir noch eine Frage von einem alten Weggefährten. Wie du heute verraten hast, hast du sogar ein Trikot mit Widmung von ihm zu Hause. Philipp Lahm war bei uns zu Gast im Phrasenmäher und hat eine Frage für dich. Du kannst dir mit der Antwort, weil die Frage auch ein bisschen fies ist vom Philipp, eine Woche Zeit lassen. Hast du eine Vorahnung, worum es gehen könnte in der Frage? Er hat wirklich, wirklich tief gekramt in seinem Gedächtnis und hat Qualitäten hervorgebracht, die ihn auch problemlos bei Bild in eine verantwortliche Position hieven würden, weil er plötzlich als Investigativreporter arbeitet. Wir hören mal rein in die Frage.
Okay.
Die Antwort von dir gibt's dann nächste Woche in Teil 2 des Podcasts mit dir.
Ja, David, jetzt bin ich dran. Jetzt darf ich dich auch endlich was fragen. Ich habe gehört oder Gerüchte kreisen eben, dass du auch ab und zu mal im Münchner Nachtleben unterwegs warst oder ein Freund davon auch bist. Wie war das? Wurdest du eigentlich schon mal zu den Verantwortlichen des FC Bayern zitiert oder so und musstest Aussagen tätigen oder dich rechtfertigen für nächtliche Ausflüge?
Das war der erste Teil mit David Alaba. In Teil 2 wird es dann sehr persönlich und privat. David Alaba verrät uns dann unter anderem, wie er seine Freundin erobert hat und warum er bei der österreichischen Nationalmannschaft mal übel verschlafen hat.